Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir sind heute so vernetzt wie noch nie. Soziale Medien bringen uns auf eine Weise zusammen, wie sich das noch vor einer halben Generation keiner hätte vorstellen können. Es lässt sich kaum bestreiten, dass das genial ist und uns ungeahnte Möglichkeiten eröffnet hat. Nur heißt das natürlich nicht, dass im Netz gerade alles super läuft.
Wir haben einfach oft das Problem, dass ich, wenn ich heute ein Smartphone haben will, ich mir eigentlich nur entscheiden kann, ob meine Daten am Ende bei Google liegen oder bei Apple. Aber irgendein wirkliches, selbstgehostetes, vertrauenswürdiges Operating System habe ich nicht, wenn ich auch noch irgendwelche Apps nutzen will. Ich habe zum Beispiel in Deutschland sehr faszinierend gefunden, dass sich die verschiedenen, ich glaube, Verbraucherschutz- oder Justizminister mit Facebook getroffen haben. Das macht man normalerweise mit einem anderen Staat. Was wir schauen müssen, ist, wie wir diese Technologie so gestalten, dass sie eben dem Menschen dient. Und das ist, glaube ich, das wirklich Interessante. Es ist nicht zu sagen, wir nutzen das nicht mehr, sondern soziale Netzwerke, Hausnummer sind eigentlich eine gute Idee, dass ich da mit Leuten kommunizieren kann. Es wäre nur ganz nett, wenn ich nicht alles auch noch mit Facebook teilen müsste.
Max Schrems ist Jurist und hat sich auf Online-Recht und Datenschutz spezialisiert. Er kämpft für den Schutz unserer Privatsphäre und hat es sich zum Ziel gemacht, den großen Spielern Facebook, Google, Apple und Co. klare Grenzen zu setzen, um uns, die User, zu schützen. Bekannt geworden ist Schrems durch eine Klage gegen Facebook, die er gewonnen hat. Das hat dazu geführt, dass der Europäische Gerichtshof vor 4 Jahren das sogenannte Safe Harbor Abkommen für ungültig erklärt hat. Dieses Abkommen hatte es erlaubt, personenbezogene Daten aus der Europäischen Union in die USA zu übermitteln. Heute ist Schrems Vorsitzender von NOYB oder kurz NOYB. Das ist die Abkürzung für None of Your Business. NOYB ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für den Datenschutz innerhalb der Europäischen Union einsetzt. Max Schrems hat seinen Vortrag am 6. Mai 2019 an der Technischen Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Internet und Privatheit. Er erzählt darin, wie private Internetgiganten und staatliche Behörden mit unseren persönlichen Daten umgehen und wie wir uns rechtlich dagegen wehren können. Ursprünglich sollte sein Vortrag den Titel haben, warum ich Facebook verlassen habe. Aber so ganz hat das dann doch nicht gepasst.
Ich habe den Titel geändert, warum ich Facebook nicht verlassen habe, weil ich nutze es heute noch. Das ist nur bei der Betitelung noch nicht so ganz irgendwie durchgedrungen, weil ich an sich eigentlich die Idee dahinter habe, ist, dass diese Technologie an sich alles ganz cool und nett ist, wenn man es nur richtig machen würde. Und das Zweite, warum ich es nicht verlassen kann, ist, als Jurist hat man das Problem, wenn man nicht Betroffener ist, kann man nicht klagen. Das heißt, man muss praktisch Betroffener sein, um seine Dinge weiterzutragen. Das ist ein bisschen skurril, aber es ist halt so. Wie hat das Ganze angefangen? Ich habe mich schon mit Datenschutz beschäftigt in Österreich. Das war so die Zeit, wo gerade diese ganzen tollen neuen Überwachungsgesetze daherkommen sind. Und habe dann studiert ein halbes Jahr in Kalifornien. Das war an so einer kleinen Privatuni da im Silicon Valley. Und habe mir gedacht, ja, da machen wir halt auch ein bisschen Datenschutz. Und das war ganz interessant, weil da waren Leute von den großen IT-Unternehmen, unter anderem eben von Facebook. Und die waren so vom Kern her, ja, die Europäer sind eh ganz süß mit ihren Grundrechten und mit Datenschutz und so. Aber wenn es dich nicht dran hältst, passiert eigentlich eh überhaupt nichts. Das war so das Theme eigentlich von diesen Sachen. Und das ist im Kern eigentlich mein Hauptthema geworden, dass wir in Europa zwar irgendwelche Grundrechte haben und die auch sehr bedeutungsschwanger vor uns herumtragen, aber in Wirklichkeit dann relativ wenig damit tun und relativ wenig Konsequenz gibt. Also in Österreich war zum Beispiel die Maximalstrafe nach dem alten Datenschutzrecht 25.000 Euro. Ein durchschnittlicher Anwalt, der sich mal so genauer anschaut, was ein Unternehmen so tut, kostet das Vielfache davon. Das heißt, für ein Unternehmen ist es deutlich günstiger, einfach die Strafe zu zahlen, weil die Erststrafe normalerweise halt nur 5.000 Euro ist oder so, als wie sich auch nur im Entferntesten an irgendwas davon zu halten. Bei uns gibt es noch jetzt ein bisschen vielleicht moralischere Skrupel, das so zu sehen, aber in Kalifornien bin ich im Jusstudium, also im Jurastudium, darauf gedrillt worden, einfach Risikoanalysen zu machen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass es jemals eine Beschwerde gibt? Falls es passiert, wie wahrscheinlich ist es, dass wir bestraft werden und wie hoch ist dann die Strafe und ist es günstiger, die Strafe zu zahlen und das Risiko einzugehen, als es nicht zu machen? So, hört sich sozusagen relativ brachial an, ist jetzt das Gleiche, was jeder von uns sich denkt, wenn er um 3 in der Früh vor einer roten Ampel steht als Fußgänger. Dann denkt man sich normalerweise, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwas passiert, ist überschaubar, ergo gehen wir drüber. Und so ähnlich ist es eben bei den IT-Unternehmen sehr lange gewesen. Ich habe damals mir meine Akten, also meine Daten schicken lassen. Da gibt es ja dieses Auskunftsrecht, da kann man eben eine Kopie aller seiner Daten bekommen. Normalerweise kriegt man immer nur einen Bruchteil. Ich habe damals ein bisschen herumgestritten mit Facebook, habe dann nach, ich glaube, 2-3 Wochen diesen sozusagen einen Stapel bekommen von 1200 Seiten. Wir haben das als PDF damals bekommen, dreifach. Aber es war interessant, weil es das erste Mal war, dass man sozusagen gesehen hat, wie viel diese Daten eigentlich ausmachen. Und es war vor allem jetzt in der populären Wahrnehmung interessant, weil so ein Stoß ist was die Leute sich dann vorstellen haben können. Also so dieses Abstrakte, da gibt es Daten und da gibt es irgendwas, das war ganz schwierig. Dieser Stoß ist dann irgendwie ein mediales Wunder geworden. Ich habe dann irgendwie die ganzen Journalisten bei mir reinmarschieren gehabt, weil die wollten alle diesen Stoß fotografieren, weil dann kann man diese Daten irgendwie mal visualisieren und dann ist das ziemlich schnell, ziemlich durch die Decken gegangen. Also die Geschichte war dann kurz danach auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Und es war 2011, lange vor Snowden, und die Bild-Zeitung dazu bekommen, dass sie Datenschutz interessant finden, ist eigentlich jetzt nicht so einfach. Der Höhepunkt von der Spaß war, dass wir eben dieses Safe Harbor-Abkommen da beim EuGH gekillt haben. Das war direkt danach mit den Anwälten, die da mitgearbeitet haben. Die Realität ist allerdings, die EU-Kommission hat 2-3 Monate später das sogenannte Privacy Shield verabschiedet. Das ist genau das gleiche wie Safe Harbor. Der Text ist großteils gleich, es steht nur ein neuer Titel oben drüber. Wir haben praktisch jetzt wieder so ein Abkommen, weil das ist ein Problem der Juristerei, also gerade der Verfassungsjuristerei. Man kann so ein Gesetz schon töten, das kostet 2-3 Jahre, nur es wieder zu erlassen dauert meistens 24 Stunden. Sie können dann einfach sozusagen permanent aufheben lassen und wieder neue Verabschiedungen haben und so weiter. Also es ist alles auch nicht so einfach am Ende. Es hört sich toll an, man hat das irgendwie umgebracht, aber in Wirklichkeit ist es dann teilweise ganz schwierig. Ich habe praktisch jetzt 3 Teile vorbereitet. Der erste ist so ein allgemeines Intro, Privatsphäre, woher kommt das, was gibt sozusagen vielleicht eher philosophische Sachen dazu zum Überlegen. Ich glaube, was wir schauen müssen, ist, wie wir diese Technologie so gestalten, dass sie eben dem Menschen dient. Und das ist, glaube ich, das wirklich Interessante. Das ist das, wie ich zumindest an diese Sachen herangehe. Es ist nicht zu sagen, wir nutzen das nicht mehr, sondern soziale Netzwerke, Hausnummer sind eigentlich eine gute Idee, dass ich da mit Leuten kommunizieren kann. Es wäre nur ganz nett, wenn ich nicht alles auch noch mit Facebook teilen müsste gleichzeitig. Das andere ist sozusagen die ganze Frage Privatsphäre. Und das ist so Schlagworte, die abstrakt sehr, sehr groß sind, aber ich glaube, die man ein bisschen auseinanderdröseln kann, die auch in verschiedenen Dimensionen sehr verschieden zur Anwendung kommen oder verschiedene Konsequenzen haben. Prinzipiell bei diesem Privatsphäre-Thema gibt es, glaube ich, 2 Ebenen, die man sich überlegen kann. Es gibt dieses allgemeine Überwachtheitsgefühl, da gibt es so diese klassische Idee vom Panoptikon, das heißt, dieses allgemeine Gefühl, irgendjemand könnte das mitlesen. Das ist eigentlich das, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen, weil wir oft gar nicht nachweisen können, dass es wirklich irgendeinen Missbrauch gegeben hat, was eigentlich der zweite Schritt ist. Das hat schon massive Einflüsse auf die Gesellschaft, wenn ich einfach das Gefühl habe, alles, was ich mache, wird eventuell mitgelesen etc. Die zweite Ebene ist eben sozusagen diese wirkliche Situation, dass es eine Konsequenz gibt aus der Datenverarbeitung. Das ist eben, weiß nicht, Kreditantrag wird abgelehnt, weil Schufa falsche Daten hat über einen solche Fälle. Diese zweiten Fälle haben wir eigentlich relativ wenig, wenn man es genau nimmt. Da gibt es noch relativ wenig Fälle. Zum Beispiel in meiner Familie hat es einen schönen Fall gegeben, meine Mutter wollte einen Handyvertrag für 18 Euro und der Computer hat Nein gesagt, weil halt irgendeine Falscheintragung war. Das dauert dann 3 Monate lang, bis man dann irgendwie das wieder rauskriegt, um dann halt seinen 18 Euro Handyvertrag zu haben. Was dabei passiert oft ist, dass es einfach eine Risikoverschiebung ist, also dass praktisch das Risiko des Unternehmens, dass halt irgendjemand 18 Euro nicht zahlt, zum Risiko des Konsumenten wird, dass irgendwo da was falsch eingetragen wird und man jahrelang herumläuft. Eine schöne Kombination von den beiden ist eigentlich diese Idee der Videoüberwachung. Der Hauptpunkt ist, dass die Leute das Gefühl haben, ich werde überwacht, ergo weniger stehlen. Und dann, wenn wirklich mal was weg ist, könnte man theoretisch das auswerten. In der Praxis wird das sehr wenig ausgewertet, weil es extrem schwierig ist, überhaupt jemanden zu finden, zu identifizieren, den wieder zu identifizieren. Wir haben uns das bei der Wiener Linien zum Beispiel angeschaut, also Verkehrsbetriebe in Wien. Da kostet eine Auswertung, hat damals über 2000 Euro gekostet. Einfach nur der Aufwand, den die haben, weil die müssen den U-Bahn-Wagen aus der Rotation rausnehmen, das rausziehen und so weiter. Also einmal den Taschendieb, nur das Bild davon zu bekommen, kostet ca. 2000 Euro. Wenn man dann dazu rechnet, die ganzen Investitionskosten, sind wir irgendwie auf 20.000 Euro gekommen pro Auswertung. Das heißt, wenn ich in den Wiener Linien verprügelt werden würde, könnte ich entweder vom Staat 20.000 Euro Cash bekommen oder ein verschwommenes Bild. Und dann können wir uns überlegen, was eigentlich sinnvoller ist, aber das überlasse ich dann jedem selber. Das andere ist die Frage, wie sehr das alles auf unsere Freiheit eben einschränkt. Die Frage, wie sehr das Wissen, dass ich zum Beispiel überwacht werde, mich einschränkt und wie ich da nicht mehr so frei bin, wie ich vorher. Ganz generell gibt es noch dieses Argument, nichts zu verstecken. Wir haben ja eigentlich alles, wir sind in einer liberalen, freien Gesellschaft und es ist ja eigentlich alles ganz okay, was wir machen und wir können auch das laut sagen. Und es gibt aber in Wirklichkeit viele Konsequenzen. Das Typische ist, dass Leute, wenn sie überwacht werden, zum Beispiel sehr viel weniger offen sagen. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor diesem Vortrag unterschreiben müssen, dass ich weiß, dass das gestreamt wird und irgendwo übertragen wird und so weiter. Und das hat natürlich die Konsequenz, dass ich wahrscheinlich 1-2 Dinge hier nicht sage, die strategisch relevant in irgendwelchen Prozessen sind, weil ich mir denke, naja, vielleicht ist die Aufzeichnung nachher und die Facebook-Anwälte machen das wirklich, dass die dann nachher solche Aufzeichnungen anschauen und sagen, da haben sie in der Sekunde sowieso das gesagt und jetzt sagen sie das Gegenteil 3 Jahre später im Gericht. Ergo, man zensiert sich selber. Allein das habe ich sozusagen schon bei diesen unmittelbaren Sachen. Schönes Beispiel, was ich meistens verwende für die Frage, jeder hat was zu verstecken, ist Sexualität, Intimität. Das ist nämlich eine Sache, die eigentlich durch die meisten Kulturen durchgeht, dass das privat ist. Und es ist auch vollkommen legal. Das ist der Grund, warum wir alle existieren. Und es ist trotzdem etwas, was die Leute höchst privat finden. Und das sind normalerweise, die wir zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wenn wir kommunizieren, Sachen probieren zu zeigen wie das. Also wir haben zum Beispiel bei diesen Facebook-Beschwerden, hat es damals diese Like-Buttons gegeben, wo die Leute dann getrackt werden haben können, was sie im Internet genau anschauen. Und unter anderem hat es diese Like-Buttons bei der Bild-Zeitung gegeben. Also unter jeder, da gibt es eine Erotik-Seite bei der Bild-Zeitung und unter jeder Nackerten ist dann so ein Like-Button gewesen. Und damit kann man halt sehr schön zeigen, dass vielleicht das ein bisschen eine intimere Situation ist, wo man da im Internet herum ist. Und das Interessante ist aber, dass sehr viele von diesen Privatheitsdimensionen eigentlich nicht logisch erklärbar sind. Also es gibt eigentlich keinen logischen Grund, warum Sexualität, Intimsphäre, also intime Begegnungen, privat sein müssen. Also theoretisch kann man ja auf der Straße vögeln. Gibt jetzt zumindest keinen logischen Grund, warum man das nicht tut. Ja? Es ist einfach kulturell bei uns unüblich und es gibt irgendwie sozusagen den Grund, dass wir sagen, das gehört ins Schlafzimmer. So. Aber es gibt interessanterweise solche Privatzeitthemen, die totaler Konsens sind, dass es privat ist, aber eigentlich nicht logisch herleitbar sind zum gewissen Grad. Es gibt andere Dinge, die sind logisch herleitbar, zum Beispiel Wahlgeheimnis ist auch eigentlich weltweit sehr durch verschiedene Kulturen verbreitet. Natürlich, wenn mein Chef weiß, wen ich wähle oder mein Partner oder was weiß ich, dann kann ich vielleicht nicht den wählen, den ich will. Das ist noch relativ logisch herleitbar, warum wir in diesem Bereich zum Beispiel Privatheit haben. Unabhängig jetzt von diesen sozusagen eher philosophischen Fragen geht es eigentlich bei ganz viel von diesen Informationsdingen um Macht. Also ich sehe ganz viel davon als reines Machtspiel. Klassiker ist, wenn man sich überlegt, bei Poker oder so, kann ich halt gewinnen dadurch, dass ich weiß, was hat der andere für eine Hand. Dementsprechend bringt mir eigentlich bei solchen Spielen, das ist sozusagen ein schönes Beispiel, mit dem man es vergleichen kann, hauptsächlich die Information, wer was weiß, braucht und so weiter, überhaupt die Möglichkeit zu gewinnen. Schönes Beispiel dazu war, der Verband von den Airlines hat mal den Vorschlag gehabt, das ist dann nicht weiter verfolgt worden, dass ich Airline-Tickets erst dann buchen kann, wenn ich vorher sage, wer ich bin. Das heißt, ich muss mich da eintippen und sagen, Max Schrems muss heute nach Berlin und meine, weiß nicht, Fliegernummer und so weiter, Geburtsdatum und dann wissen die, okay, den kennen wir, der fliegt irgendwie öfters, der fliegt zu Vorträgen normalerweise oder wahrscheinlich Businessflüge, weil fliege in der Früh hin, am Abend wieder zurück. Das macht kein normaler Tourist, dass er für einen Tag zum Kaffee trinken nach Berlin fliegt. Ergo, den können wir wahrscheinlich sau viel verlangen, weil ich zahle den Flug, sondern die TU wird dann am Ende den Flug zahlen. Mir wird es also wurscht sein, wie viel ich dafür zahle. Ergo wird dieser Flug auf einmal nicht mehr 100 Euro kosten, den er, glaube ich, kostet hat, also keine Panik, sondern ich kann dann für seinen Flug 600, 700 Euro verlangen. Und schönes Beispiel aus Wiener Sicht ist die Strecke Wien-Brüssel. Da gibt es nämlich nur Austrian Airlines und Brussels und beides gehört jetzt zur Lufthansa. Wenn Sie da einen Tagesflug machen, einfach nur von den Flugzeiten wird das rausgerechnet, zahlen Sie 600, 700 Euro. Ich fliege auch jedes Mal für 600, 700 Euro von Wien nach Brüssel, weil es die EU-Kommission zahlt, wenn die mich einladen. Lange Rede, kurzer Sinn. Allein dadurch, die haben das aus den Buchungsdaten, also nicht personenbezogen, sondern einfach nur dadurch, dass man weiß, wann wer fliegt, kann man eben die Preise dementsprechend anpassen. Und das wird in der Digitalisierung extrem interessant, weil wenn die nicht nur das wissen, sondern zum Beispiel auch wissen, dass ich zu einem gewissen Datum dort sein muss, Hausnummer, eine Hochzeit, die ist in meinem Kalender eingetragen, da muss ich zu dieser Uhrzeit in diesem Ding sein, werde ich wahrscheinlich das Fünffache von einem Flug zahlen, also wie ein normales Wochenendticket, wo ich halt sage, wenn es teuer ist, dann fliege ich halt nicht nach Barcelona fürs Wochenende. Und aus diesen Situationen habe ich ein wahnsinniges Machtgefälle. Und wir haben das ganz ähnlich bei allen möglichen Vertragsgestaltungen. Es ist auch in der Juristerei nichts Neues, dass wir einfach Informationsgefälle haben und dadurch Machtgefälle haben. Und umso mehr wir halt in diese Informationsgesellschaft reinkommen, umso mehr wird das dann relevant. Eine andere Dimension, die ich noch ansprechen wollte, ist, dass diese ganze Frage Privatsphäre extrem kulturell geprägt ist. Wir haben einfach in verschiedenen Ländern ganz verschiedene Vorstellungen, was eigentlich privat ist und was nicht. In den USA hat es zum Beispiel aus den 20er Jahren ein wunderbares Urteil gegeben. Da ist es das erste Mal darum gegangen, Telefonüberwachung, ob das legal ist oder nicht. Der Supreme Court in den USA hat gesagt, the wires are not part of the house. Das ist, also man hat gewusst, dass das Haus sozusagen privat ist. The office or any more than the highways along which they are stretched. Die haben sozusagen gesagt, die Telefonleitung ist so privat wie der Highway, an dem es gespannt ist. Ergo darf ich alles telefonüberwachen, ohne jemals irgendeine richterliche Genehmigung zu brauchen. Das ist erst in den 60er Jahren dann geändert worden. Aber die Grundvorstellung war, privat ist nur das, was im Haus selber ist. Alles, was das Haus verlässt, ist nicht mehr privat. Punkt. Das ist prinzipiell in den USA heute noch so. Also es gibt zum Beispiel Fälle, wo es darum geht, dass die Polizei mit Wärmebildkameras probiert, irgendwelchen Drogenleuten hinterher zu tingeln. Und die sind der Meinung, die Wärmestrahlung, die halt das Haus abstrahlt, die ist nicht mehr privat, weil die hat ja das Haus verlassen. Ergo gibt es da keine Privatsphäre und kein weiteres Problem damit. Wir haben in Europa teilweise genau das Gegenteil bei den Urteilen. Also es gibt zum Beispiel in den USA prinzipiell die Meinung, was auf der Straße ist, ist mal nicht mehr privat. Dann hat es einen Fall in UK gegeben, wo, ich glaube es war, ich muss jetzt lügen, aber es war irgendein Drogen-Selbstmord, was weiß ich, Geschichte. Und die ist auf einer Videoüberwachung aufgezeichnet worden. Und irgendeine Fernsehstation in Großbritannien hat dieses Footage dann gesendet. Und man hat den auch erkannt anscheinend. Der hat sich dann nachher, oder sie, ich weiß gar nicht, was es genau war, hat sich beschwert. Auf jeden Fall war die Argumentation am Ende, naja, was man auf der öffentlichen Straße macht, sich Drogen schießt, probiert zu morden, ich weiß eben nicht mehr, was es genau war, das ist eben nicht privat. Entscheidung war dann in Straßburg das Gegenteil. Ich habe gesagt, naja, was ich in irgendeiner Nebenstraße mache, ist sicher nicht das, wo ich nachher davon ausgehe, dass es national auf dem Fernsehen ausgestrahlt wird. Also vielleicht ist es doch ein bisschen privater, was da passiert. Wir haben da schon kulturell ganz große Unterschiede. In Deutschland gibt es eben diese Urteile schon damals zur informationellen Selbstbestimmung und so weiter. Beim EuGH sehen wir das so ähnlich. Also in Luxemburg haben wir auch eigentlich sehr strenge Rechtsprechung. Wenn man das nebeneinander legt, allein zwischen zwei großen westlichen Blocks, also wir sind ja kulturell weltweit nicht weit auseinander zwischen den USA und Europa, wenn man es sich anschaut, was sonst alles noch gibt, haben wir da massiv verschiedene Entscheidungen. Und wir haben sogar innerhalb von Europa extrem verschiedene Gefühle dazu. Also wir haben zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung, bei der Debatte, extrem verschiedene Vorstellungen gehabt, national, was davon erfasst sein soll oder nicht. Was wir jetzt sehen, ist einen Clash, weil wir einfach weltweite Plattformen haben, die mit diesen verschiedenen Kulturen clashen. Wir haben gewisse Dinge, die zum Beispiel, eben Sexualität ist ein wunderschönes Beispiel, die in den USA viel mehr als privat gesehen wird. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass wir nur Länder haben, wo alles viel offener ist. Es sind verschiedene Dimensionen, die oft als privat und weniger privat gesehen werden. Also zum Beispiel habe ich mit meinen amerikanischen Freunden die Feststellung gemacht, dass Sexualität dann doch nicht so offen ist wie bei uns. Und das heißt, wir haben nicht nur sozusagen diese Kultur ist offener, sondern sie ist offen zu verschiedenen Themen oft. Gegenbeispiel ist, in Österreich fragt man prinzipiell gar nicht, was das Einkommen seiner Freunde ist. Also selbst von meinen Freunden weiß ich normalerweise nicht, was deren Einkommen ist, während in den USA so Standard-Dinner-Gespräch oft ist, so how much are you worth, allein die Formulierung finde ich immer gut, und how much are you making, das ist irgendwie sehr offen und transparent und es ist interessant, dass wir sozusagen die gleichen Themen in verschiedenen Kulturen sehr verschieden sehen. Wo greift jetzt sozusagen was an zu unserer Privatheit? Da gibt es einerseits die ganze staatliche Überwachung. Das kennen wir schon aus allen möglichen Ecken und Enden. Es ist schön, weil man einfach sieht, dass jedes halbe Jahr irgendeine neue sozusagen Salami-Wurst runtergeschnitten wird und da permanent irgendwas weiteres passiert. Teilweise gewinnt man dagegen, zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung. Das war eben so ein Ding, wo man gewonnen hat. Aber was man sieht, ist, dass in den Ländern sofort dann das nächste wieder nachkommt. Also selbst wenn man vom Verfassungsgerichtshof irgendwann mal geklärt bekommt, dass, weiß nicht, die Vorratsdatenspeicherung nicht geht, dann gibt es halt die jeweilige Mini-Version, die hinterhergeschossen wird. Und es ist ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen. Das erste Mal, wo wir wirklich, glaube ich, einen prinzipiellen Turnaround gehabt haben, war mit der ganzen Snowden-Aufdeckung, wo interessanterweise das erste Mal, glaube ich, in der breiteren Masse das diskutiert worden ist. Ich habe Snowden immer irgendwie so das Tschernobyl des Datenschutzes genannt. Das war so das erste Mal, wo sich, glaube ich, jeder mal ein bisschen damit auseinandersetzen hat müssen, weil es gar nicht mehr anders gegangen ist. Da haben wir eben diese ganze Abschnorchlerei auf den internationalen Kabeln gehabt. Da komme ich eh noch mal kurz dazu, wie wir das bei Facebook dann genauer angeschaut haben. Unabhängig davon haben wir wenige, aber dann doch auch die Missbrauchsfälle. Ich glaube, dass die in Zukunft noch viel mehr werden wollen. Wir haben in Österreich zum Beispiel einen schönen Fall gehabt, das ist jetzt sozusagen der banale kleine Missbrauch. Da hat es eine Tierschutzorganisation gegeben, die sehr, sagen wir mal, militant demonstriert hat, aber es war rechtlich gedeckte Demonstration. Die sind halt jeden Samstag vor dem gleichen Pelzgeschäft gestanden und das Pelzgeschäft hat das nicht so toll gefunden. Und die sind in Österreich, glaube ich, 2-3 Jahre lang verfolgt worden mit verdeckten Ermittlern und GPS-Peilsendern und was weiß ich. Das Interessante ist, dass die Akten über die verdeckte Ermittlerin dann nicht den Weg in die offiziellen Akten gefunden hat. Also die verdeckte Ermittlerin müsste eigentlich offengelegt werden am Ende bei der Verhandlung. Die haben sie überall rausgenommen. Das ist jetzt sozusagen schon faszinierend in einem westlichen Land, dass das geht. Das ist erst hinterher, nach, glaube ich, 2 Jahren Verhandlung, ist dieses ganze Ding eingestellt worden, weil eben da eigentlich keine strafrechtlich relevante Tat war. Allerdings haben alle diese Leute ihren Job verloren, weil die halt 2 Jahre lang jeden Tag vor Gericht sitzen haben müssen. In Österreich kriegst du, wenn du dann freigesprochen wirst, ich glaube so 2000 Euro Entschädigung in der Größenordnung. Der Anwalt kostet aber ca. 100.000 Euro, das heißt, die sind alle im Privatkonkurs gelandet. Und da war Information ein großer Teil, also ganz viel davon war, dass die halt eben über verschiedene Tracking, also GPS-Peilsender und solche Dinge, gesagt haben, naja, da ist irgendwas dort passiert und sie waren doch in der Nähe und so weiter. Und es war in Wirklichkeit am Ende nichts beweisbar, aber es war genug so diffuse Information generierbar, um dann doch es zumindest zu einer Anklage zu bringen und ein Verfahren, was 2 Jahre lang dauert. Da sieht man dann, wie sehr man mit solchen Dingen ganz schön herumspielen kann. Das ist die staatliche Seite. Dann haben wir auf der anderen Seite die Unternehmen. Es gibt eben die ganzen Googles und Co., da geht es in Wirklichkeit ganz stark um Information. Wir haben uns hauptsächlich mit Facebook beschäftigt, dazu komme ich dann auch gleich noch. Und da ist es interessant, weil die wirklich sozusagen schon Informationsmonopole haben. Das heißt, die haben dann wirklich schon Informationen zu fast jedem auf der Welt und oft auch über Leute, die eben gar kein Profil haben. Dazu komme ich auch noch ganz kurz. Und das Interessante ist, dass diese Unternehmen auch immer mehr Macht haben. Also wir sehen zum Beispiel bei den Verhandlungen, ich habe zum Beispiel in Deutschland sehr faszinierend gefunden, dass sich die verschiedenen, ich glaube, Verbraucherschutz- oder Justizminister mit Facebook getroffen haben. Das macht man normalerweise mit einem anderen Staat. Aber man sieht sozusagen schon, dass das, also es war auch inszeniert, wie jetzt kommt der und jetzt sieht man sich zusammen. Aber da sieht man schon ein gewisses Machtverhältnis und sieht, wie schon die Politik anerkennt, dass die eigentlich oft mächtiger sind als einer selbst. Und da wird dann gefragt und dann wird dann gesagt, naja, sie haben jetzt zugesagt, dass sie sich doch bitte an unsere Gesetze halten wollen würden. Aber da sieht man, dass das eigentlich kein Hoheitsverhältnis mehr ist, sondern die praktisch miteinander spielen. Wenn die Schufa beschließt, jemand ist nicht kreditwürdig, oder in Österreich gibt es halt 1, 2 so Kreditauskunft ein, die beschließen, man ist nicht kreditwürdig, kriegt man schlichtweg bei niemandem einen Handyvertrag, weil alle Handybetreiber in Österreich die gleichen Daten haben und man überall negativ gelistet ist, selbst wenn das falsch ist. Und damit hat so ein privates Unternehmen und das Rating von seinem privaten Unternehmen praktisch die Folge, dass ich keinen Handyvertrag mehr bekomme und damit zum großen Teil aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Das sind dann doch Ebenen, wo man sagen muss, dass diese Unternehmen auch inzwischen sehr große Macht haben über die Einzelnen. Bei Facebook und Co. haben wir viele Fälle, wo es einfach darum geht, dass irgendwelche Sachen gepostet werden, die wieder runtergelöscht werden, Hasspostings, diese ganzen Themen. Viele Einzelfälle sind aber für die einzelnen Betroffenen extrem problematisch und massiv sind. Das andere, was wir jetzt sehen, ist so ein Public-Private Partnership, wie man das neudeutsch nennt, nämlich, dass diese Daten dann am Ende halt beim Staat landen oder dass sich halt zwischen staatlicher und privater Überwachung eine Kombination ergibt. Das war eben genau dieser Safe-Harbor-Fall zum großen Teil, dass die NSA diese Daten am Ende einfach abschnorcheln kann. Das heißt, für den Staat ist es relativ interessant, dass er sagt, ja, ich sitze nicht in jedem Handy drinnen, aber Apple und Google sitzen fast in jedem Handy drinnen in dieser Welt. Ergo, ich brauche ja gar nicht mehr selber da abschnorcheln, sondern ich schnorchel es dann von denen ab, die im Handy schon drinnen sitzen. Damit erübrigen sich viele von diesen alten hergebrachten Ideen von Überwachung. Anderes Beispiel, wo das so ähnlich läuft, ist, ich habe zum Beispiel mal eine Überweisung bekommen. Ich muss ganz kurz ausholen. Die Hintergrundgeschichte war, ein Freund in Kalifornien hat kein Geld mehr gehabt, weil seine Kreditkarte gesperrt war. Wir waren bei der gleichen Konferenz. Ich habe ihm gesagt, gut, ich gebe dir, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren das $150 oder $200 oder irgendwas und bitte überweise es mir dann einfach nachher. Gut, nachdem der nicht mehr im Hotel war, habe ich ihm das in ein Kuvert gesteckt und unter seiner Hoteltüre unten durch. Und wir haben uns schon drüber gelacht, wenn in den USA halt über so 50 Euro Cash schon sehr verdächtig ist. Und ich habe dann irgendwie schon ihm ein E-Mail geschrieben nachher mit dem Betreff Drug Money und ihm dann meine IBAN gegeben, wo er das überweisen soll. Ich habe nicht mehr dran gedacht. 2, 3 Wochen später kriege ich einen Anruf von der Bank Austria, der dann gesagt hat, Herr Schrems, Sie haben eine Überweisung bekommen. Ich war so, ja, das passiert. Es war dann irgendwie ein sehr wirres Gespräch. Ich hatte dann gesagt, naja, von einem Herrn McNamara, habe ich gesagt, noch nie gehört. Der hat McNamee im Nachnamen geheißen und der Österreicher hat das nicht gut aussprechen können. Und damals waren auch noch diese Terroranschläge in Brüssel aus, ich glaube, Molenbeek war das da. Und Joe wohnt in Molenbeek. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, diese Überweisung kommt auch noch aus Molenbeek. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Joe hat die geistreiche Idee gehabt, in den Überweisungsbetreff auch Drug Money hineinzuschreiben. Und da gibt es anscheinend, haben sie mir danach erklärt, staatliche Vorschriften, dass die Banken das alles kennen müssen und bei all diesen Trigger-Dingern dann diese Sachen einfrieren müssen. Ich weiß nicht, welcher Drogendealer so blöd ist, Drug Money hineinzuschreiben. In Österreich würde man Finis Feinstes hineinschreiben, das ist so Mehlhersteller. Aber auf jeden Fall, man hat immer mehr solche Überschneidungsdinge, wo einfach sozusagen der Staat gewisse Überwachungssachen auch an Private outsourced. Gut, dann haben wir noch diese ganze Big Data Debatte. Wir haben damals diesen Datenstoß eben gehabt und gesagt, das ist eigentlich interessant, was man aus dem allen rausrechnen kann. Wir haben das ganz banal damals gemacht, ganz, ganz minimal. Aber was wir sehen ist, umso mehr Daten ich habe, umso mehr kann ich die eben verknüpfen und umso mehr wird dieses Thema überhaupt ein Problem. In meinem Datensatz damals waren 1000 200 Seiten und davon waren ca. 300 Seiten gelöschte Daten. Und man muss zum Beispiel sagen zu dem Datensatz, ich habe 3 Jahre lang damals Facebook genutzt und habe so einmal in der Woche was gepostet. Also ich bin jetzt nicht der Heavy-Nutzer gewesen, es hat trotzdem einen riesen Haufen gegeben. Was wir damals schon, das ist 2011, das ist noch lang vor dem, was man heute machen kann, wir haben einfach mal meine Freundes-ID-Nummern zusammengeknüpft. Das hat Open Data City gemacht, die sind glaube ich eh teilweise in Berlin und haben das für die Taz gemacht und die haben einfach dann meine Freundesliste verglichen miteinander und man sieht schon damals ganz banal, man hat so gewisse Knubbel an Leuten, die man kennt, das ist so dieses klassische, Facebook nennt das Social Graph und da hat man eigentlich ganz gut rausrechnen können, ich war zum Beispiel, das sind meine ganzen Kollegen, die beim Roten Kreuz in Salzburg waren, weil ich dort Zivildiener war, Einsatzfahrer, das war ganz lustig, aber man sieht dann sozusagen verschiedene Bubbles, mit denen man unterwegs war. IFS ist so eine Austauschorganisation, meine Unis und so weiter. Ich habe diese ganzen Daten nie bei Facebook eingeben, wo ich da wann aktiv bin. Aber man kann aus meinen Freunden halt rückrechnen, wo ich wann wo war. Und diese Aufstellung, da haben die gesagt, das dauert halt 50 Sekunden. Was Interessanteste war, ist, sexuelle Orientierung war super rauszurechnen, weil das ist sozusagen mein schwuler Freundeskreis da oben. Das sieht man auch, weil die alle gelb sind, außer eine Fag-Hack hier ist blau. Und damit kann man meine sexuelle Orientierung rausrechnen, allein aus meinen Freundeslisten. Ich habe natürlich nie irgendwie da was direkt hereingepostet, aber allein schon aus diesen Kombinationen kann man eben auch so private Dinge hochrechnen. Gut, in den USA hat es zum Beispiel diesen wunderbaren Fall von Target gegeben, wo halt die aus den Kaufdaten hochgerechnet haben, das war Supermarkt, dass jemand schwanger sein soll und das hat auch gestimmt. Also man kommt so in dieses leichte Minority Report Predictive, in diese Predictive Welt hinein. Ich glaube, da kommen wir dann vielleicht ein bisschen sozusagen zum Ende vom Philosophischen. Wenn wir sagen, da geht es um sehr viel Macht, glaube ich, dass wir mit diesen Datenschutzdingen, aber zum Beispiel auch mit Transparenzregeln, so eine Art informationelle Umverteilung darstellen kann. Das heißt, man kann sich überlegen, wenn wir derzeit Informationen haben, die praktisch vom einzelnen Bürger nach oben läuft, zu den großen Unternehmen, zum Staat und so weiter, kann ich nicht irgendwelche Systeme einführen, dass ich diese Informationen entweder block vom raufgehen oder ob ich diese Informationen sogar nach unten umverteile. Typischer Fall ist halt auf der einen Seite sowas wie diese Datenschutzrechte, wo man schauen kann, dass eben Leute, die die Daten haben, nicht alles damit tun können. Aber zum Beispiel in die Gegenrichtung sowas wie ein Auskunftsrecht. Also dass ich eben zu Facebook gehen kann und sagen kann, ich hätte gern mal alles, was über mich speichert. Ich würde gerne wissen, was ihr alles über mich habt. Und damit kann ich diese Informationsbalance zumindest ein bisschen umkehren. Ähnliche Sache ist zum Beispiel dieser ganze Freedom of Information, also Informationsfreiheits-Movement, wo ich gegenüber dem Staat sagen kann, ich hätte jetzt ganz gern mal eure Informationen. Und ich glaube, wenn man in diesen Dimensionen denkt, kann man vielleicht dauerhaft einiges lösen. Wir sind da von dem allen natürlich noch ganz am Anfang. In der Praxis haben wir das Problem, dass noch ganz viel auf einer ganz anderen Ebene läuft. Wir haben diese ganzen, du musst hier zustimmen, sonst darfst du nicht mehr rein, Geschichten, die in der Wirklichkeit überhaupt nicht datenschutzkonform sind. Das Ganze läuft ganz oft auf eine Art Zermürbungstaktik hinauf, dass man einfach die Nutzer so lange fertig macht, bis sie schon irgendwo draufticken. Riesenthema und das kann ich nur anschneiden, hier ist die ganze Frage von offenen Systemen, von Monopolen. Wir haben einfach oft das Problem, dass ich, wenn ich heute ein Smartphone haben will, ich mir eigentlich nur entscheiden kann, ob meine Daten am Ende bei Google liegen oder bei Apple, aber irgendein wirkliches, selbstgehostetes, vertrauenswürdiges Operating System habe ich nicht, wenn ich auch noch irgendwelche Apps nutzen will. Und wir haben derzeit relativ, ich sag mal, überschaubar tolle Lösungen. Also der Klassiker, den wir derzeit oft im Datenschutz haben, ist, die Leute sollen besser informiert werden. Dass Leute besser informiert werden, ist vereinfacht gesagt bei uns ganz starker Responsibility Shifting. Also man sagt dann nicht mehr, das Unternehmen muss die Daten ordentlich schützen, sondern der Nutzer soll verstehen, was das Unternehmen alles Böses macht und soll dann darauf reagieren. Was faszinierend ist, weil nicht der, der eigentlich die Macht über diese Systeme hat, die Verantwortung haben soll, sondern der Nutzer soll auf einmal die Verantwortung haben. Und das Tool, mit dem man das argumentiert, ist meistens Aufklärung. So, sind zwar alle aufgeklärt, aber haben trotzdem keine andere Möglichkeit. Das ist so circa das, was in den USA das Modell ist, nachdem der amerikanische Datenschutz läuft. Das nennen die dort Notice-and-Choice-System. Das ist in Europa massiv reingedriftet, weil einfach die großen Unternehmen auf dieser Basis in Kalifornien das hauptsächlich aufgebaut haben. Und in Europa das einfach probiert haben, uns vor die Nase zu klatschen, was allerdings aus, und ich komme gleich dazu, in Europa eigentlich gar nicht so funktioniert. Aber was ist Notice and Choice? Man kann das super darstellen. Das ist ein sehr schlechtes Foto von meinem Mietauto in Los Angeles. Ich bin dort angekommen, habe mein Mietauto gehabt, da kann man dann raufgehen auf den Carpark und kann sich ein Auto aussuchen. Und bei allen diesen Autos steht dieser Sticker drauf, bei der Fahrertür. Und wenn man den genauer anschaut, steht da drauf, dass dieses Auto Chemikalien beinhaltet, die der kalifornische Staat weiß, dass sie Krebs, Birth Defects and other reproductive harm auslösen. So, das ist Notice. Das ist eine sehr amerikanische Zugangsweise, das ist der Grund, warum in den USA überall Hinweisschilder draufblicken. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich steige in dieses Auto ein und habe eventuell am Ende Krebs und bin impotent. Oder ich lasse es bleiben und das ist Choice, das ist die zweite Möglichkeit. Das geht in Kalifornien so weit, dass das sogar auf dem Disneyland dort draufsteht. Da gibt es beim Eingang vom Disneyland Resort steht dann drauf, dieses Disneyland könnte krebserregend sein. Und das ist eigentlich, wie die Industrie probiert, Datenschutz online zu machen. Das ist der Grund, warum es diese Privacy Policies gibt. Da steht dann drinnen, alles könnte passieren und wir haben eigentlich übernehmen keine Haftung für irgendwas und alle Daten könnten wir irgendjemandem verkaufen und ihr wisst eigentlich gar nicht, was wir damit tun. Und dann kann ich am Ende Take it or leave it draufklicken oder es bleiben lassen. Das ist in den USA eine relativ verbreitete Zugangsweise zu Regulierung, ist zum Glück eigentlich nicht die europäische Zugangsweise. In Europa haben sie das jetzt probiert, als Zustimmung sozusagen unterzubringen, was allerdings bei uns nicht so ganz legal ist. Da gibt es in Wirklichkeit eine Battle derzeit. Eine große Thematik, die ich extrem interessant finde, wie ich aber wirklich nicht der Experte sind eben technische Lösungen. Man kann ja durchaus Dinge auch verschlüsseln oder so aufbauen, dass halt nicht andere die Daten haben. Wir beschäftigen uns oft mit Themen, wo das einfach nicht möglich ist. Also wenn zum Beispiel die Schufa halt Daten von allen Ecken und Enden sammelt, dann haben sie die meistens nicht von den Leuten persönlich, sondern also gerade in Österreich die Kreditauskunft reinkriegen die Daten nur von anderen Datenhändlern, nicht von den Leuten selber und da kann ich dann auch nicht wahnsinnig viel tun, um das zu umgehen. Wir beschäftigen uns selber eigentlich hauptsächlich mit den rechtlichen Lösungen. Da sind wir in Europa eigentlich außergewöhnlich, weil wir auf EU-Ebene diese Grundrechtecharta haben. Das sind so die europäischen Grundrechte oder Verfassungsrechte. Und da gibt es neben dem Artikel 7, den wir in verschiedenen Ländern haben, dieses Recht auf Privatsphäre, haben wir da vor allem diesen Artikel 8, das Recht auf Datenschutz als ausdrückliches Grundrecht in der Grundrechtecharta. Das ist global vollkommen außergewöhnlich. Und mit den Dingen beschäftigen wir uns jetzt eigentlich hauptsächlich. Das war der erste Teil, zu dem ich kurz reden wollte. Das ist so sozusagen eher philosophisch cloudy. Wir haben uns dann genauer angeschaut, damals Facebook. Das ist jetzt vieles von dem, was da drinnen ist, ist Stand 2011. Aber man kann an den Dingen ganz schön erklären, was da damals schon problematisch war. Ich habe damals eben Auskunft verlangt von Facebook. Da habe ich damals 57 Datenkategorien bekommen. Davon sind viele vollkommen unproblematisch. Das ist das Graue hier. Also wenn ich da zum Beispiel mein Geschlecht angeben habe, dann ist halt am Ende mein Geschlecht drin gestanden. Das war nicht wahnsinnig verwunderlich. Was interessanter war, waren diese orangen Dinge. Da waren sehr viele Daten, die eigentlich gar nicht da sein hätten sollen. Und ganz interessant waren die blauen Teile. Das sind Dinge, die Facebook selber generiert. Und einer dieser Mythen, die immer noch sehr lebendig sind, ist, wenn du es nicht online stellst, dann ist es nicht da. In Wirklichkeit sind eben ganz viele von diesen Daten hochgerechnet oder Informationen, die von anderen Ecken kommen. Wir haben bei Weitem nicht alles bekommen. Wir haben verschiedene Auskunftsversuche gemacht und das ist nur so mal, um das plastisch ein bisschen zu sehen. Grün ist, wenn man es bekommen hat, rot ist, wenn man den gleichen Datensatz nicht bekommen hat. Also je nachdem, wer wann wo Auskunft erstellt, kriegt man irgendwelche Informationen oder nicht. Das ist klassisch, wenn man so einen Auskunftsversuch macht, geben die Unternehmen im Großen und Ganzen so die Grundinformationen raus und sagen, bei allem anderen haben wir nicht, nie gesehen, beweist, dass wir es haben. Und das Problem ist, man kann es meistens nicht beweisen, dass es auf irgendeinem Server liegt. Man kann dann oft indirekt Dinge beweisen. Und in dem Fall war zum Beispiel sehr schön, wir haben dann irgendwann mal die API von Facebook einfach abgefragt nach allem, was geht. Also die Programmierschnittstelle von Facebook. Und über die API haben wir teilweise mehr Daten bekommen als über unser offizielles Auskunftsersuchen, wo man sich dann schon fragt, ob die überhaupt überlegen, was sie da reintun und was sie da nicht reintun. Eine Sache, die wir uns damals schon beschäftigt haben, waren sogenannte Schattenprofile. Das ist das, was man heute wahrscheinlich Big Data nennt. Aber damals hat das eine sehr designtechnisch gelungene App gegeben von Facebook. Wenn man dann das installiert hat, hat man so einen schönen Hinweis bekommen. Da steht dann drinnen, und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber das war damals der Stand, bitte stell sicher, dass deine Freunde mit der Nutzung ihrer Daten einverstanden sind. Die Fiktion war, jeder, der so eine App installiert, ruft jetzt seine 500 Freunde an und sagt, du, ich installiere mir gerade diese Facebook-App, du bist eh einverstanden damit, dass ich da jetzt drauf drücke und erst dann, wenn ich alle 500 Leute durchtelefoniert habe, erst dann drücke ich auf diesen Knopf. So, das war so die Argumentation von Facebook. Die Konsequenz davon ist, dass praktisch das ganze Telefonbuch auf Facebook raufwandert. Da hat es noch andere so Import-Tools gegeben über alle möglichen Suchfunktionen, andere Plattformen etc. Aber das Interessante war, ich habe sozusagen eine Person und weiß jetzt, mit wem die in Kontakt steht und die können zum Beispiel bei irgendeiner Firma sein, die können bei irgendeiner Partei sein, das ist jetzt zufällig, dass diese Partei blau ist, und können vielleicht noch irgendwo zur Schule gegangen sein. Und aus dem kann ich mir rausrechnen, wie diese Person wahrscheinlich politisch denkt, weil man sich normalerweise mit Leuten verbindet, die ähnliche politische Meinung haben. Wenn alle zur gleichen Firma gehen, kann ich mir rausrechnen, wo der wahrscheinlich arbeitet. Schule, wenn die das gleiche Alter haben, kann ich mir rausrechnen, eben wo der wahrscheinlich zur Schule gegangen ist. Das ist grob so ähnlich wie dieses Bild, was wir zuerst gehabt haben zu mir selber. Damals war es bei Facebook auch noch so, das haben sie dann irgendwo eingestellt, dass auch noch Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse, Arbeitgeber, Spitzname, Notizen und der ganze restliche Blödsinn, der in seinem Telefonbuch noch drinnen sein kann, von den anderen Leuten hochgeladen worden ist. So, das Interessante war, wir haben dann Facebook gefragt, ihr sagt doch, das ist alles zustimmungsbasiert. Wo haben denn die Leute Zustimmung gegeben, die da hochgeladen werden? Dann hat Facebook uns argumentiert, das ist Zustimmung durch Dritte. Das heißt, nicht man selber stimmt zu, dass die Daten haben dürfen, sondern irgendjemand anderer in der Welt hat zugestimmt, dass die meine Daten haben dürfen. Das ist faszinierend, weil in Österreich lernt man noch römisches Recht, das ist so 2000 Jahre alt und selbst damals hat es keine Zustimmung durch Dritte gegeben. Jetzt gibt es anscheinend und das sind dann, wenn man wirklich mal rechtlich fragt, wie erklärt sie überhaupt, dass das funktionieren soll, das sind die Antworten, die man bekommt. Die sind sowas von massiv schlecht, dass mir teilweise peinlich war, diese Diskussionen für die andere Seite. Aber ganz viel von diesen Dingen läuft über Zustimmung durch Dritte. Und das Interessante ist, dass ich da diese Person habe, über die ich Daten habe, die mag gar kein Facebook-Profil haben. Also selbst Leute natürlich, die nie Facebook haben, haben Freunde, die das schon haben. Und damals hat es noch diese E-Mails gegeben, wo die Leute E-Mails bekommen haben, wo gestanden ist, naja, diese 50 Freunde von dir wollen unbedingt auf Facebook mit dir befreundet sein. Und das ist eben genau aus diesem Schattenprofil sozusagen hochgerechnet worden. Damit haben wir es auch relativ leicht beweisen können, dass sie das tun. Ganz spannend war, diese E-Mails waren an sich extrem spammig. Da ist nämlich drinnen gestanden, Hansi, was weiß ich, will Fotos mit dir teilen. Das ist sogar dann in diesem E-Mail drinnen gestanden, wenn Hansi kein einziges Foto hochgeladen hat in seinem Leben. Das heißt, die E-Mail war so designt, dass die Leute das Gefühl haben, der will jetzt seine Urlaubsfoto mit dir teilen. Ergo sozialer Druck, da muss man jetzt irgendwie was machen, weil wenn man das nicht liest, dann ist man ja unfreundlich. Und damit ist man schon neues Facebook-Mitglied geworden. Das war alles tiefst illegal und das ist wahrscheinlich der Grund, warum mit solchen Maßnahmen ist man dann halt Facebook und nicht StudiVZ. Das Problem ist, in Wirklichkeit haben sie diese ganzen Mechanismen durchgezogen und sind deswegen das dominante Unternehmen heute, als dass sie sonst nicht wären. Interessant ist, Facebook hat eine Zeit lang das auch hochgerechnet und hat dann so Vorschläge gemacht, wo man wahrscheinlich zur Uni gegangen ist. Und bei mir war interessant, zum Beispiel besonders schön war Geburtsort, also ich wohne in Wien, bin aus Salzburg und dann steht New Orleans als dritte Option dabei. Und ich war in meinem Leben 2 Tage in New Orleans und kenne eine Person, die von dort ist. Es ist vollkommen irrational, mir das vorzuschlagen. Da wäre es nicht Linz und Graz und Berlin wahrscheinlich realistischer, mir vorzuschlagen. Der Hintergrund ist nicht, dass das so schlecht zu berechnen ist, sondern wo wir draufgekommen sind, ist, dass die praktisch über die Zeit einfach so 1, 2 random Sachen einbauen, damit sich die Leute nicht so ganz überwacht vorkommen. Es ist nämlich ziemlich konsistent, dass du immer so 1, 2 Sachen hast, die total realistisch sind und dann irgendwas als totalen Outlier. Und das ist die logische Erklärung dahinter. Besonders schön war, ich habe dann irgendwann mal so ein Testprofil angelegt mit einem gewipten Computer und da war sonst auch nichts, was irgendwie auf mich direkt gedeutet hätte. Und habe dieses Testprofil Peter Ulrich genannt. Einfach irgendwas und hat es geheißen, es hat natürlich dann festgestellt, dass das vielleicht ein bisschen ein Spam-Profil sein könnte und hat dann gefragt, ich soll doch aus Security Reasons meine Telefonnummer angeben. Das erste Mal, dass ich meine echte Telefonnummer bei Facebook eingetippt habe und daraufhin habe ich da eine Freundesvorschlagsliste bekommen von allen meinen Freunden, die es wirklich gibt. Besonders schön war aber, dass direkt auf der ersten Seite der Gary Davis vorgeschlagen worden ist. Das war der Vize-Datenschutz-Commissioner der Republik Irland, der meine private Telefonnummer gehabt hat, anscheinend auch Facebook nutzt, die sofort hochgeladen hat über irgendein Synchronisationsmodell und mir dann sein Privatprofil da sofort vorgeschlagen worden ist. Also selbst die irische Datenschutzbehörde kann irgendwie diese Daten anscheinend nicht vor Facebook schützen und lädt die dann selber brav hoch. Ein anderes Thema, was wir gehabt haben, waren diese Tracking-Daten. Facebook hat eben diese Cookies, das sind die Browser-Cookies. Und da haben sie ganz lang behauptet, sie tracken ja nur den Browser und nicht den Nutzer dahinter. Und wir haben aber zum Beispiel eine Datenkategorie gefunden in den Daten, die hat geheißen Machines. Und damit ist der Link drinnen gewesen, wie oft welche Person sich von welchem Browser eingeloggt hat. Das sind die Daten von einer Freundin von mir. Das ist ihr privater Laptop, hat sie sich 356 Mal eingeloggt und keine andere Person hat sich von dem Computer jemals eingeloggt. Das heißt, die können zwar nur den Computer tracken, wissen aber, dass zu 100% statistisch diese Person hinter diesem Computer sitzt. Das ist eine dieser klassischen Mehren, wir tracken nur die Devices, aber nicht die Personen. Das war interessant, das war der Computer von ihrer Schwester, das ist ein Standgerät und das sind die ganzen Freunde von ihrer Schwester, die sich da alle regelmäßig einloggen und damit weiß man zum Beispiel, wer physisch zusammen wohnt, gleiche Infrastruktur nutzt, solche Dinge. Das war ihr Tablet, wo sich 2-mal eine Freundin jeweils eingeloggt hat und sie war halt noch immer 143 Mal, das heißt, da weißt du halt zu, weiß nicht, über 90% wahrscheinlich, dass diese Person dahinter sitzt. Interessant ist, dass das verknüpft worden ist mit diesen Social Plugins, also diesen ganzen Code, der halt auf verschiedenen Ebenen in den Webseiten drinnen steckt. Bei Google ist es halt dann Google Analytics, bei Facebook waren es halt diese Like-Buttons. Und diese Like-Buttons sind halt ein Iframe, der wird geladen von der jeweiligen Facebook-Seite. Je nachdem, was für Cookies man installiert hat, ändert sich dann auch das Aussehen von diesem Like-Button. Damit kann Facebook genau tracken, wann halt wer auf welcher Webseite unterwegs ist. Das war dieses Beispiel, was ich zuerst schon angesprochen habe. Da weiß man dann, wer welche Nackerte wie lange angeschaut hat und welche man als letztes angeschaut hat. Dementsprechend kann man eben herumtracken, wer wo unterwegs ist. Das Interessante dabei ist, dass Facebook da am Anfang gesagt hat, das machen sie nur aus Sicherheitsgründen und Fraud Prevention und so weiter. Nachdem wir das dann ein bisschen kritisiert haben, haben sie dann irgendwie so 2-3 Jahre später, nachdem sie gesagt haben, das ist alles erstunken und erlogen, dass man das für irgendwas anderes nutzen könnte, haben sie gesagt, die Nutzer haben sie so inständig gebeten, bessere Targeting zu bekommen, dass sie jetzt wegen dem massiven Nutzerdemand diese Daten auch nutzen für die persönlichere Auswertung von Dingen. Weil wir haben ja alle massenhaft E-Mails geschrieben, dass die Daten unbedingt auch noch verwendet werden sollen. Ganz interessant waren die Nachrichten, das war bei mir eigentlich das Persönlichste. Das waren bei mir ca. 300 Seiten und das Interessante ist, da sieht man, wie die Leute verschieden und ich selber verschieden reagiere, je nachdem, wie das User-Interface eigentlich ist. Da hast du ja das Gefühl bei einer Nachricht, dass du jetzt mit einer anderen Person schreibst und dementsprechend schreibst du viel persönlichere Dinge. Und bei mir war interessant, das waren eben so ca. 300 Seiten und davon das Interessante waren, das waren fast alles gelöschte Nachrichten, weil ich habe irgendwann mal so einen Bot drüber laufen lassen, der einfach alle meine Nachrichten gelöscht hat. Und die gelöschten Nachrichten waren halt nur geflaggt als gelöscht. Also da steht dann oben deleted true und drunter kommt halt die gelöschte Nachricht. Also für die Nicht-Techniker im Raum, das ist so, wie wenn sie jetzt ihr privates Tagebuch auf dem Desktop haben, mein privates Tagebuch.doc. Und dann schreiben sie davor, gelöscht, unterstrich, mein geheimes Tagebuch.doc. Und das ist so circa das Löschen auf den Plattformen da. Interessant war, dass die so blöd waren, uns das alles zu schicken. Also ich habe dann nachher mal mit einem Facebook-Repräsentanten gesprochen, warum sie eigentlich so dämlich war, uns diese ganzen gelöschten Daten wieder zu schicken. Weil normalerweise sagt er dann, jeder haben wir nicht, ist nicht da, können sie uns nicht beweisen. Der hat mir dann gesagt, ja, wir hatten interne Kommunikationsprobleme. Also irgendjemand hat das auf eine CD gebrannt, weggeschickt und nicht mal genau überlegt, was er da tut. Was auch sehr viel für die Professionalität von diesen großen Konzernen spricht. Da kommt man auch immer mehr drauf, dass die eigentlich sehr viel mit sehr viel Wasser kochen. Interessant war eben dabei, dass man einfach zum Beispiel politische Parteien durchsuchen hat können und damit sofort politische Einstellungen. Bei mir interessant war da zum Beispiel, wem ich die Vorzugsstimme bei einer Wien-Wahl gegeben habe. Weil ich da mit einer Freundin geschrieben hatte, die gleiche Partei wählt und wir haben dann halt überlegt wegen Vorzugsstimme. Und das sind alles gelöschte Daten, die sind nicht mehr wegzubekommen. Also man weiß ganz genau, wen ich bei der Wahl gewählt habe und bei wem ich meine Vorzugsstimme gegeben habe. Auch wenn ich das lösche und das nicht mehr haben will. Ganz interessant waren zum Beispiel in den Daten eine Freundin von mir oder Bekannte von mir, die war in der geschlossenen Anstalt in Wien im AKH wegen psychischen Problemen und hat da ihre ganzen persönlichen Dinge da mit mir verbreitet. Das ist auch alles nicht mehr löschbar. Nächstes Problem, was wir uns damals angeschaut haben, schon 2011, und das hat inzwischen eine ganz hohe Brisanz bekommen, waren diese Apps, die es auf Facebook gegeben hat. Da hat es sozusagen den Orangen da gegeben, der einen Freund gehabt hat, den Blauen, und der Blaue hat so eine App installiert, so wie jeden Tag ein Auto gewinnen, da hat es diese ganzen Blödsinns-App gegeben, bis zum geht nicht mehr. Und was im Hintergrund passiert ist, dass diese App nicht nur die Daten von dem Blauen bekommen hat, sondern auch von dem Orangen, Name, Geschlecht, ID-Nummer und alle öffentlichen Infos. Und wenn der andere zugestimmt hat, auch noch alle Daten, die dieser Freund sehen kann. Und das sind normalerweise bei Facebook alle Daten, weil das ist so der kleinste Teil, mit dem man teilen kann, ist normalerweise Freunde. Und damit wandern alle diese Daten zu einer App. Und wir haben damals eine Beschwerde geschrieben und haben gesagt, naja, das ist irgendein App-Betreiber, der sitzt vielleicht irgendwo im hinteren China und wir haben eigentlich keine Ahnung, wo diese Daten hinlaufen. Jetzt kann auch Facebook nicht kontrollieren, was mit diesen Daten dann weiter passiert. Und das ist eigentlich erstens keine Zustimmung, keine Rechtsgrundlage, Datentransfer zu jemandem, den man gar nicht kennt. Widerspricht ca. 10 verschiedenen Prinzipien in der damaligen Datenschutzrichtlinie noch vor der DSGVO. Und die irische Datenschutzbehörde hat gesagt, na, das ist kein Problem, das ist irgendwie überhaupt ganz hypothetisch, dass da irgendwas Böses passieren könnte. Dieses Frühjahr ist dann mein Handy durch die Decken gegangen, als Cambridge Analytica rausgekommen ist, weil das ist genau der Weg, wie die Cambridge Analytica ihre Daten aus Facebook rausgezogen haben. Und Facebook hat dann gesagt, na ja, 7 Jahre später, das ist ja so, das haben sie überhaupt nicht voraussehen können, dass es passiert. Wenn du als Jurist 2011 schon siehst, na ja, das ist realistisch, dass das passieren wird, der nicht technisch versiert ist, und Facebook sozusagen dann 7 Jahre später draufkommt und dann irgendwie vor dem Senat dazu aussagen muss, dann fragt man sich oft. Ich habe später diese Beschwerde gelesen, das ist eine wortwörtliche Beschreibung von Cambridge Analytica, ohne dass da halt Cambridge Analytica drinnen steht, aber man hätte genau diese Dinge schon 2011 abstellen können. Wenn man rechtzeitig sich an diese Dinge gehalten hätte, hätten wir viele von den Diskussionen, die wir heute haben, nicht mehr. Ähnlich bei den Geodaten, da zieht halt Facebook damals schon diese zum Beispiel Metadaten aus den Fotos raus. Bei mir war interessant, da hat es eine eigene Kategorie gegeben, die hat geheißen Last Location mit den GPS-Location von meiner Uni in den USA. Ich habe nämlich selber überhaupt diese ganzen GPS-Sachen deaktiviert, Aber über die fixe IP-Adresse von der Uni kann man natürlich sich überlegen, dass der wahrscheinlich an dem Campus gerade ist. Und da gibt es eine eigene Datenkategorie, die alle diese Dinge verknüpft. Das hat zum Beispiel über diese IP-Adressen hat man auch Reisen sehr schön nachvollziehen können. Da sieht man dann, wann man in welchem Hotel drinnen war. Und das wird auch alles weiter gespeichert. Interessant war da unten, das war eine Reise, da war eigentlich China noch davor. Aber in China ist Facebook gesperrt, deswegen gibt es zu dem Teil zumindest keine Daten. Der letzte Punkt noch zu dem Thema war die ganze US-Überwachung. Das war eben dieser Safe Harbor-Fall. Wie läuft das? Genau, da gibt es praktisch zwei Systeme, von denen wir wissen. Rechtlich wäre noch sehr viel mehr möglich. Wir wissen vielleicht auch einfach nicht, dass es noch 10 andere Systeme gibt. Von denen wir wissen, gibt es Upstream und Prism. Upstream schnorchelt die Sachen praktisch beim Datentransfer ab und Prism holt sich es nachher von den Unternehmen. Und das Interessante, durch die Snowden-Dokumente haben wir eigentlich sehr klares Verständnis gehabt, wie das funktioniert. Also es gibt da vom FBI ein Direct Interception Unit und die ziehen das Zeugs ab und geben es dann der NSA weiter und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass wir da mal konkrete Namen gehabt haben, auch über diese Slides. Da steht halt dann Facebook drinnen und da steht auch, ab welchem Datum das gemacht worden ist. Das heißt, das war eigentlich für so Überwachungsdinge das erste Mal, dass was beweisbar ist, weil sonst ist das alles sehr verschwörungstheoretisch. Als Jurist kannst du damit nichts machen, weil das theoretisch irgendjemand da irgendwas abschnorcheln könnte, ist halt kein Fall, sondern musst konkret sagen, der tut das. Und das ist das Problem bei diesen Überwachungsthematiken. Kurz juristisch gibt es in den USA diesen FISA Act, das ist eben dieses Überwachungsgesetz in den USA und das ist extrem interessant aufgebaut. Das sagt eigentlich nur, dass es Electronic Communication Service Providers gibt, das ist eben dann Facebook und Google. Und die müssen Foreign Intelligence Information haben. Und das ist sehr breit definiert, alles, was für die internationalen Beziehungen der USA relevant ist. Das ist schneller mal was. Also Foreign Intelligence Information heißt nicht, dass man kriminell sein muss, dass irgendwas bösartig ist. Schöne Beispiele sind jetzt Russland-Sanktionen, Iran-Sanktionen, wo einfach aus amerikanischer Sicht irgendwas, was weiß nicht, Siemens in Deutschland liefert, vielleicht gegen irgendeine Sanktion verstößt. Und diese Daten kann ich damit abschnorcheln. Das Ganze, was darunter passiert, ist dann geheim. Es gibt eine Certification für ein Jahr, da gibt es diesen FISA Court, aber der zertifiziert nicht die einzelne Überwachung, sondern das gesamte Überwachungssystem für ein Jahr. Das heißt nicht, dass es heißt, der Hansi hat irgendwas Böses gemacht und jetzt schauen wir uns an, ob wir das anschauen dürfen, sondern die gesamte Überwachung für ein ganzes Jahr wird zertifiziert. Da gibt es sogenannte Minimization Targeting Procedures. Das Ziel von dem ist, dass die amerikanischen Staatsbürger ausgesondert werden. Weil sogar nach amerikanischem Verfassungsrecht wäre das verfassungswidrig, alle einfach zu überwachen. Aber das Schöne an der US-Verfassung ist, die gilt halt nur für Amerikaner. Ergo, wenn man die Amerikaner rausnimmt aus dem Datensatz, dann kann man mit dem Rest machen, was man will. Und wir sind der Rest. Dann gibt es ein sogenanntes Directive an den Service Provider, das ist sozusagen die Anordnung, dass er was machen muss. Und der Rest ist dann sehr unklar, das wird in Wirklichkeit eine API sein, wo halt die Daten abgesucht werden. Das sagt das Gesetz nur, es muss sozusagen Systeme irgendwie gemacht werden, damit diese Daten dann zugreifbar sind. Das ist dann sehr schwammig, da weiß man es nicht genau. Das war eben dieser Safe Harbor Fall, wo wir beim EuGH gewonnen haben, dass wir gesagt haben, das ganze Datensharing Agreement mit den USA kann nicht funktionieren, wenn es dort solche Überwachungsgesetze sind, die gegen unsere Grundrechte verstoßen. Das war sozusagen unser großer Win da. Ganz kurz, und ich habe festgestellt, dass eben wenig Juristen da sind, deswegen werde ich da vielleicht ein bisschen schneller durchgehen. Wie kann man das Ganze jetzt durchsetzen in der Praxis? Wir setzen uns jetzt hauptsächlich damit auseinander, wie man diese Dinge vielleicht auch mal angehen kann. Und wir haben beim Durchsetzen einige Probleme. Wir haben ein Riesenproblem, das ist das Beweisproblem. Was auf irgendeinem Server in Utah passiert, ist sehr schwierig nachzuvollziehen. Und da ist man schon als Jurist sehr eingeschränkt. Es gibt diese Auskunftsrechte, es gibt die Befugnisse von den Datenschutzbehörden, die können auch physisch nachschauen gehen, die können in den Serverraum gehen und dann halt die Harddisks rausziehen und schauen, was drauf ist. Nur haben sie leider die Techniker nicht, die das machen. Also zum Beispiel die österreichische Datenschutzbehörde, wenn man sowas macht, kriegt man dann Screenshots von einer Excel-Datei. So wird dann beweisgesichert, das ist recht unterhaltsam. Also man weiß dann zumindest, was am Terminal sichtbar ist, aber was auf dem Server ist, ist irgendwie noch immer sehr dunkel. Im Common Law gibt es Discovery, da muss die andere Seite es zeigen. Und es gibt sozusagen alternative Optionen. Also was für uns sehr interessant ist, sind Sachen wie Whistleblower, Hacker, die Sachen halt rausgefunden haben, die sie uns schicken etc. Ein Riesenthema sind die Durchsetzungskosten. Die DSGVO hat zwar diese Versprechen gehabt, jeder kann gratis zu seiner Behörde gehen und sich dort beschweren, aber in Wirklichkeit sind die Kosten extrem hoch, wenn diese Verfahren weiterlaufen. Die Gegenseite hat normalerweise sehr tiefe Taschen, das heißt, die können solche Verfahren jahrelang herauszögern, indem sie einfach Geld draufschmeißen. Und wir haben ein anderes Problem, ist, dass die Dinge sich extrem schnell verändern. Also wenn wir eine Klage heute einbringen, dann ist die vielleicht in 3-4 Jahren entschieden, wenn es durch alle Instanzen geht und schnell ist, aber dann gibt es oft das Produkt schon gar nicht mehr. Und dann gibt es oft diesen Button schon gar nicht mehr, über den man eine Beschwerde eingebracht hat. Und da läuft man in Wirklichkeit sehr stark hinterher. Die erste Option, die wir haben, ist eben zu diesen Datenschutzbehörden zu gehen. Das ist jetzt nach der DSGVO auch möglich im jeweiligen Heimatland. Da kann man eigentlich sehr dynamisch sich überlegen, wo man einbringen kann. Für uns gibt es die Möglichkeit, sozusagen Strategic Litigation zu machen, in dem jeweiligen Land einzubringen, wo wir glauben, dass was weitergeht. Der Grund, warum wir das machen müssen, ist das. Das ist die irische Datenschutzbehörde. Wobei sie jetzt ab Jänner einen neuen Sitz haben, aber das war bis zum Ende des letzten Jahres die irische Datenschutzbehörde. Wobei man sagen muss, das ist in Port Arlington, da wohnen 5000 Einwohner, das ist so eine Stunde außerhalb von Dublin. Da oben waren, wie wir damals diese Beschwerden eingebracht haben, 20 Mitarbeiter. Davon kein einziger Jurist und kein einziger Techniker. Und es ist ein bisschen schwierig, Datenschutz zu machen, wenn man weder von der Sache noch vom Recht sehr viel Ahnung hat. Der Chef von der Behörde damals hat den Job bekommen, weil er aus dem diplomatischen Dienst entfernt werden musste anscheinend, ist das Gerücht. Das schlagt sich auch in den Statistiken nieder. Das sind waren die Statistiken der irischen Behörde, nachdem dieser Chef übernommen hat. Der obere Graph sind alle Beschwerden, die sie bekommen haben. Der direkt runter sind alle Beschwerden, die sie nicht bearbeitet haben. Das ist je nach Jahr 96-98%. Das da unten sind die positiven und negativen Entscheidungen. Das hat sich seit damals, das Ende 2012, das hat sich seit damals nicht geändert. Im letzten Jahresbericht schreiben sie, dass sie 4000 Beschwerden bekommen haben und 10 Verfahren eröffnet haben. Dann können sie sich ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass da was passiert. Wir haben andere Behörden, die ein bisschen proaktiver sind. Das sind, weiß nicht, die Franzosen zum Beispiel, auch in Deutschland einzelne Nationalen, die Belgier sind ein bisschen proaktiver. Und wir schauen jetzt eigentlich, ob diese Behörden einen Kulturwandel durchmachen. Bisher haben die fast keine Möglichkeiten gehabt, haben praktisch den Unternehmen nur sagen können, bitte, bitte haltet euch dran, machen können wir eh nicht viel. Das ist einfach in der Kultur von den Behörden noch drinnen, dass das alles sehr soft ist. Ein Riesenthema bei uns ist das Verfahrensrecht. Das ist sehr kompliziert, weil es in jedem Mitgliedstaat verschieden ist. Um das kurz zu erklären, wir haben bei dem Verfahren, was wir jetzt in Irland derzeit laufen haben, dieses Safe Harbor-Verfahren ist wieder zurückgegangen und wird jetzt gerade wieder zum EuGH hochgeschickt, rechnen wir derzeit mit ca. 10 Millionen Euro an Verfahrenskosten. Und wer auch immer verliert das Verfahren, muss die Verfahrenskosten auch zahlen. Und um das Ganze noch zu würzen, gibt es in Irland keine Verfahrenshilfe und auch keine Prozesskostenlimitierung. Das heißt, wenn man als Verbraucher da seine Beschwerde einbringt und das am Ende durch die ganzen Instanzen hochgeht, kann man irgendwann mal 10 Millionen Euro zahlen, wenn es schlecht hergeht. Das heißt, dass man in der Realität diese Beschwerde nie einbringen wird. Wir haben jetzt Wege gefunden, dass wir das umgehen, aber das ist in Wirklichkeit ein Himmelfahrtskommando, wenn man da eine Beschwerde einbringt. Ich rede deswegen über Irland, weil wir fast alle der großen Konzerne in Irland haben ihren Hauptsitz dort, aus Steuergründen. Das heißt, man endet praktisch immer in Irland mit diesen Dingen. Und wenn ich jetzt der Klient bin, dann rede ich dort mit meinem Solicitor, das ist so ein Unteranwalt, der redet mit dem Barrister, das ist der Oberanwalt, der redet mit dem Richter. Und allein da haben wir sozusagen in Irland ca. 25 Anwälte gehabt bei diesem Verfahren, die da sitzen. Und das Verfahren wird auch extrem lang auseinandergezogen und dann verbrennt man da pro Stunde so um die 25.000 Euro, wenn man da sein Recht mal haben will. Das Ganze ist auch noch papierbasiert, also man kriegt das alles dann auch ausgedruckt im Papier mit, weil das alles noch nicht digitalisiert ist und so weiter. Wir haben jetzt teilweise bei den Verfahren das anders gemacht. Nach der DSGVO kann man das eben in den verschiedenen Ländern einbringen. Das landet zwar nicht in Irland, aber da hat man dann so Co-Decision Processes, wo dann die verschiedenen Behörden gemeinsam zusammenarbeiten müssen. Und diese erste Beschwerde, die wir nach der DSGVO eingebracht haben, war eben eine zum Beispiel gegen Google, da hat es diese 50 Millionen Euro Strafe jetzt gegeben. Die ist die erste große Strafe nach der DSGVO gewesen. Das war auch eine Beschwerde, die wir eingebracht haben. 50 Millionen war... Jetzt kommt mein kritischer Nachsatz. 50 Millionen hört sich viel an, aber in Wirklichkeit für Google ist das halt ein, zwei Minuten Revenue oder sowas in der Größenordnung. Aber es war das erste Mal, dass es sozusagen eine ernsthafte Strafe überhaupt gegeben hat. Und es war genau das, was wir jetzt probiert haben, targeted zu sein. Also die CNIL, die französische Datenschutzbehörde, mag Google nicht. Die kennt Google auch schon gut. Das heißt, sie haben relativ schnell an dem Fall arbeiten können und haben es dementsprechend dort auch eingebracht. Vieles läuft dann zu diesem europäischen Datenschutzboard. Das ist jetzt der Kooperationsmechanismus, der schauen soll, dass eben nicht Irland ganz alleine entscheidet und man dieses irische Ding ein bisschen umgehen kann. Das Letzte, was wir jetzt eben praktisch selber sind, das ist Neub, das ist der Verein, für den ich heute eigentlich da bin, ist die Möglichkeit, dass die DSGVO solche Datenschutz-NGOs vorsieht. Das heißt, die Möglichkeit ist, dass ein Verein diese Rechte für andere durchsetzt. Das steht im Artikel 80 drinnen, dass das möglich ist. Da gibt es verschiedene Optionen, aber im Kern kann man dann mit solchen ähnlichen Apps möglichst viele Leute sammeln, die das gleiche Interesse haben, die da mitmachen wollen und dementsprechend dann die Dinge durchsetzen. Wir probieren eben auch diese technische und juristische Sache ein bisschen unter einem Dach zu bekommen, weil das bisher sehr schwierig ist, dass die Juristen überhaupt verstehen, was da technisch abgeht und die Techniker verstehen, was juristisch eigentlich alles nicht erlaubt ist. Und die Idee ist, dass man da mit verschiedenen NGOs zusammenarbeitet und das Ganze ein bisschen effektiver gestaltet. Das Ganze ist spendenfinanziert im Kern. So ist zumindest unser Plan, da ein bisschen was weiterzubringen. Letzter Satz. Ich glaube, all diese Fragen, die ich zumindest nur aufwerfen habe können, werden sich am Ende erst in Luxemburg lösen lassen. Da sitzt der EuGH, der Europäische Gerichtshof. Und ich glaube, dass der Großteil von all diesen Rechtsfragen dann am Ende in den nächsten paar Jahren in Luxemburg liegen kommt und wir dort klären lassen können. Mit dem großen Vorteil, dass das Gericht bisher sehr datenschutzfreundlich ist, sehr grundrechtsfreundlich ist und eigentlich durchaus willens ist, diese Dinge auch mal durchzusetzen und zu schauen, dass es da Konsequenzen gibt. Und das ist auch unser großes Ziel, dass wir die meisten Dinge dann am Ende dort hinbekommen. Damit wäre ich mal soweit am Ende und danke fürs Zuhören.
Das war der Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems über die rechtlichen Möglichkeiten, unsere persönlichen Daten zu schützen. Er hat seinen Vortrag am 6. Mai 2019 an der Technischen Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Ringvorlesung Internet und Privatheit.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.